Die Literaturagentinnen von Radio 1 und Radio 3. Mit Gesa Ufer und Marie Kaiser.
Herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe der Literaturagentinnen.
Heute werfen wir uns in die Wellen der Neuerscheinung und darunter ist heute auch ein Roman, der passt perfekt in den grauen November. Haus aus Wind führt uns nach Portugal an die Algarve und ist ein Surferroman, der ganz ohne Surferboys auskommt.
Unsere lesende Autorin Antje Rabig-Strubel hat das Buch für uns gelesen und sie hat uns darüber aufgeklärt, dass beim Surfen längst nicht alles so hippiemäßig und freiheitsliebend zugeht, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Zum Beispiel, wenn es um die Wettkämpfe geht. Da nämlich gibt es den sogenannten Rapunzel-Move.
Das heißt, dass Leistungssportlerinnen, also wie die Surferin Luz, eine Star-Surferin in Laura Naumanns Buch, gezwungen sind, mit langen, offenen Haaren ihre Wettkämpfe zu bestreiten. Ach, sonst wären sie von vornherein schlechter bewertet.
Außerdem erfahren wir im neuen Buch von Liv Strömquist, warum wir dringend damit aufhören müssen, uns ewig selbst optimieren zu wollen.
Und dann machen wir noch einen Spaziergang nachts mit Kampfhunden und wir geben uns auf einen Ausflug in den Weltraum.
Herzlich willkommen bei unserem Podcast bei den Literaturagenten und wir blättern gleich mal um. Marie, mach mal das Haarband raus. Das muss wehen.
Ist ganz wichtig im Radio, der Rapunzel-Move. Moment. Wow. Ob Online-Sprachkurs, Wandpilates oder Intervallfasten, das Thema Selbstoptimierung beschäftigt wirklich viele von uns viel zu sehr. Das findet jedenfalls die schwedische Comic-Autorin Liv Strömquist. In ihrer neuen Graphic Novel Das Orakel spricht, geht sie diesem Phänomen auf den Grund und untersucht, was hinter unserer Sucht nach Self-Care und Wellness steckt und warum selbsternannte Gurus und Ratgeber-Influencer gerade so wahnsinnig beliebt sind. Am Donnerstag war Liv Strömquist zu Besuch in Berlin, hat diesen Band vorgestellt. Und Gesa, du hast sie getroffen. Wie war es mit ihr?
Also sehr schön, sehr spannend. Das Ganze war im Kolosseum im Prenzlauer Berg und das war pickepacke ausverkauft, weil Liv Strömquist gerade für junge Frauen ja so eine echte feministische Ikone ist. Berühmt geworden ist sie bei uns ja vor ungefähr 7 Jahren. Da ist ihr erster Band Der Ursprung der Welt auf Deutsch erschienen. Eine Kulturgeschichte der Vulva, erzählt in sehr kluger, sehr anarchischer und auch schlicht sehr lustiger Comicform. Und Liv Strömquist, die konnte man am Donnerstag erleben. Als ja, extrem sympathisch, extrem natürlich eine, die selbst am Suchen ist, die selbst bei vielen Fragen zögerlich ist und die ihre Fans gleichzeitig aber sehr gern eben doch teilnehmen lassen an ihren originellen Gedanken.
Was sind das genau für originelle Gedanken in diesem Band, Gesa? Warum treibt sie denn dieses Thema überhaupt um, Selbstoptimierung?
Also Liv Strömquist beschreibt diese Self-Care-Industrie, so nennt sie das, als eine Art Religion im Spätkapitalismus. Also Influencer heute funktionieren, sagt sie, allerdings ganz anders als religiös anmutende Ratgeber oder eben Orakel früher.
I don't know if you can,
ich weiß nicht, ob man auf diese Frage eine einfache Antwort haben kann, aber es stört mich, das Leben so zu vereinfachen und es so aussehen zu lassen, als sei wirklich jedes Problem zu lösen. Dieser Eindruck wird uns heute vermittelt und daran glaube ich nicht.
Und um das zu illustrieren, reist Liv Strömquist mit uns in ihrem neuen Buch erstmal zurück ins alte, antike Delphi. Mhm. Da war nämlich, so erklärt sie, ein paar Damen richtig gehend im Schichtsystem angestellt bei diesem Orakel von Delphi. Die hingen da über so einer Felsspalte, aus der ständig giftige Gase kamen. Heißt, diese armen Orakelfrauen, die da um Rat gefragt wurden, waren also faktisch komplett stoned und haben auch meistens nur entsprechend
das
unverständliches Zeug
gebaut. Ja.
Und dass die Menschen allerdings, also die Menschen hat dieses Gebrabbel allerdings dazu gebracht, selbst nach richtigen Antworten zu suchen. Anders, so Strömquist, die Orakel unserer Tage, also vor allem diese Kaste der Influencer, die nämlich liefern vermeintlich passgenaue Antworten und irgendwelche 12-Punkte-Pläne für alle Lebenslagen und auch dafür findet sie natürlich super lustige Beispiele.
I like the one that is in the first chapter that is a man called Carol Ryder who was the.
Mir gefällt der im ersten Kapitel. Ein Mann namens Carol Ryder, der von Anfang an der persönliche Astrologe von Nancy Reagan war. Und dann hat er auch angefangen, Ronald Reagan Ratschläge zu geben. Er war ein sehr einflussreicher Astrologe in Hollywood und er ist wirklich ein lustiger Charakter. Ich mag sehr, was ich über ihn höre.
what I hear about him.
Also ich finde es immer gar nicht so lustig, wenn Astrologen so viel Einfluss auf die Welt haben. Allerdings. Ehrlich gesagt kommt mir da das kalte Grauen. Mhm. Was hört man denn so über diesen Carol Ryder?
Also der hat wirklich dann regelmäßig so Sternzeichen-Partys für seine Promi-Kunden gegeben. Da gab es dann teilweise echte Löwen, da waren dann echte Fische im Pool. Also für jedes Sternzeichen gab es gesonderte Rezepte. Und der hat wirklich, so wie du sagst, offenbar die politischen Geschicke Amerikas in jenen Jahren über Bande mitentschieden. Also der Mann muss zusätzlich über einen sehr, sehr merkwürdigen Humor verfügt haben. Das ist natürlich auch genau das Richtige für Liz Strömquist. Insgesamt stellt sie uns 7 skurrile Beispiele dieser Art vor.
Und sind das alles so Leute, die sich auf Social Media im weitesten Sinne irgendwie rumtreiben?
Das nicht, aber Liz Strömquist sieht Plattformen wie Instagram schon als extremen Verstärker dieser Trends und sie findet dort auch einige sehr sprechende Beispiele. Den Influencer Rollo Tomassi zum Beispiel, Teil der sogenannten Manosphere, die Frauen wirklich gerne anfeinden und runtermachen, um sich selbst besser zu fühlen. Dieser Typ zum Beispiel, der schildert im Netz, wie er seiner Frau früher immer beim Nachhausekommen so einen Kuss gegeben hat, bis er dann eines Tages auf die Idee kam, das verwöhnt die nur unnötig. Also die fühlt sich dann außerdem viel zu sicher und ich muss doch ihr irgendwie das Gefühl geben, dass ich mich rar machen muss. Also seitdem gibt er sich einfach nicht mehr diese Mühe. Seitdem steht er beim Nachhausekommen immer im Flur und lässt einfach sie kommen. Und ganz ähnliche Tipps gibt es eben auch bei seinen Followern und seine Follower lieben ihn dafür. Also er erklärt ihnen, was man tun muss, um die Liebe auf diese Art frisch zu halten. Also du kannst dir vorstellen, ein gefundenes Fressen für Liv Strömquist.
Ich glaube, das ist eine ganz tolle Beziehung. Also funktioniert bestimmt super. Wir reden gleich noch eine Runde weiter über Das Orakel spricht, den neuen Comic von Liv Strömquist, hören aber erstmal noch ein bisschen Musik von L'Imperatrice, Love from the Other Side. Das Orakel spricht, so heißt der neue Band der schwedischen Comiczeichnerin Liv Strömquist über den Selbstoptimierungswahn. Gesa, du hast den Band gelesen, hast mit Liv Strömquist auch gesprochen in Berlin und gerade schon erzählt, dass sie besonders diese ganze Influencer-Kaste im Netz auf dem Kieker hat, aber durchaus auch Therapeuten und Psychologen, die sich da so tummeln. Warum die?
Naja, Liv Strömquist ist einerseits große Freundin dieser Disziplin, aber sie stört sich eben doch sehr daran, wie hier mit Ratschlägen einfach Geld verdient wird.
Es gibt einen wachsenden Trend, insbesondere in den sozialen Medien und auf Instagram, dieser Art von Therapiesprache, mit der wir lernen sollen, uns selbst zu stärken und Grenzen zu setzen und so weiter. Das kann für manche Leute hilfreich sein, aber es gibt bestimmte Aspekte, die daran problematisch sind. Zum einen macht man diese Art von Ratschlag zu einer Ware, die man verkauft. Ein therapeutischer Ratschlag wird also ökonomisch verwertet, wie auf einem Markt. Und weil man so viele Follower wie möglich und so viele Likes wie möglich möchte, sagt man den Leuten auch so viel wie möglich, damit sie das Gefühl haben, dass es sie betrifft.
Ja, und ein gutes Beispiel dafür ist für sie die Seite The Holistic Psychologist. Die schafft es nämlich irgendwie wirklich jedem und jeder einzureden, traumatisiert zu sein.
Oh Gott.
Mich hat überrascht, diese Seite von der Instagram-Psychologin Nicole de Pera in ihrem Buch zu finden, weil diese Psychologin doch als recht renommiert gilt. Die hat immerhin 7 Millionen Follower, die schreibt für die New York Times, die dreht auch gern wirklich gut verständliche Filme zu psychologischen Konflikten. Ihre Mission, kann man kurz fassen, besteht darin, Menschen darin zu stärken, Grenzen zu setzen. Also insbesondere Grenzen gegenüber anderen Menschen, die unser emotionales Kapital ausnutzen wollen.
Warum genau hält Liz Strömquist das für problematisch?
Weil es viel mehr darum gehen müsste, empathisch zu sein, Menschen bedingungslos zu mögen, anstatt selbst bei Freundschaften so einer seltsamen wirtschaftlichen Logik zu folgen. Also wenn ich da was reingebe, dann muss ich auch entsprechend viel wieder rauskriegen. Wir hören mal Strömquist dazu.
I think that it's a really like individualistic way to solve problems.
So Probleme zu lösen, macht die Leute immer individualistischer und von sich selbst besessener. Sie meinen, jedes Problem kann dadurch gelöst werden. Einsamkeit, Krankheit, vielleicht sogar der Tod. Man denkt, man könnte das beeinflussen. Ich denke aber, viele dieser Probleme sind kollektive Probleme, die strukturell sind und die auch nur gelöst werden können, wenn es mehr Kameradschaft zwischen den Menschen gibt. Stattdessen suggerieren viele therapeutische Ratschläge, die Leute um uns herum seien Energiediebe oder jemand, der einen ausbeuten will. Daran glaube ich nicht.
Ja, und gleichzeitig stellt sie natürlich fest, wie profitabel das Ganze ist und wie eine ganze Industrie davon lebt.
Ja, und so eine ganze Gesellschaft immer vereinzelter wird. Das ist ja wirklich, das ist fatal, wenn das so viele Follower gibt, die das lesen. Also kann man sagen, Liv Strömquist kritisiert diese Beraterkultur generell?
Nee, aber sie bietet Alternativen. Also sie stellt uns wirklich Philosophen wie Hartmut Rosa oder Theodor Adorno vor, die uns lehren, eben Resonanz zur Welt zu suchen statt Kontrolle. Im Comic wird Hartmut Rosa sogar zu so einer Art Superhelden. Ein anderer sehr wichtiger Ideengeber für sie ist der polnischstämmige Philosoph Zygmunt Bauman, den wir ja auch schon auch aus anderen Comics von ihr kennen. Und das beschreibt sie so.
I stumbled over this theory that Zygmunt Bauman has that really struck me as something that...
Es kam mir so vor, als wäre Zygmunt Baumanns Theorie wirklich anwendbar auf unser heutiges Leben. Dass nämlich der Tod in unserer heutigen Gesellschaft ein großes Tabu ist. Jeder sieht das Problem. Wir haben keine Rituale oder irgendeine strukturelle Art, über den Tod zu sprechen oder gemeinsam mit dem Tod umzugehen. Also machen wir den Tod einfach zum Tabu. Das beschreibt Baumann und sagt, deshalb zerlegen wir den Tod in kleinere Stücke. Wir bilden uns ein, damit den Tod besser kontrollieren zu können, indem ich zum Beispiel jogge oder nicht rauche oder Millionen von Schritten mache und solche Dinge die ganze Zeit, dann kann ich den Tod vermeiden und kontrollieren. Baumann sagt, dieser Tod sei dann nicht mehr wie ein Henker. Es ist, als würde er stattdessen zu einem Gefängniswärter, der uns überall hin verfolgt. Bei allem, was man tut, wird man vom Tod überwacht und muss immer darüber nachdenken, darf ich diesen Kuchen jetzt essen? Oder habe ich alle meine Schritte gemacht? Habe ich dieses und jenes eingehalten? Es wird also zu einer Art Obsession, die fast noch bedrückender ist.
Have I been doing this correctly and so on? So it becomes like some sort of obsession that is almost more oppressive.
Spätestens jetzt sollte jeder sagen, Schluss mit Selbstoptimierung. Also ich bin grenzenlos überzeugt, aber was rät uns denn Liv Strömquist? Sollen wir uns alle sofort bei sämtlichen Lifehack-Newslettern abmelden, nur noch Adorno lesen?
Nee, also so radikal sieht sie es nicht. Und sie hat ja selbst auch so wirklich dieses große Faible für all diese Pop-Phänomene, auch für Gossip aller Art. Aber Liv Strömquist wünscht sich, dass es ihren Leserinnen und Lesern vielleicht so gehen möge wie ihr selbst, dass das Lesen philosophischer oder auch soziologischer Ideen uns Menschen hilft, sich in Beziehung zu dieser Welt und diesen Phänomenen zu setzen, sich selbst zu spiegeln und über Verhältnisse nachzudenken, die sonst vielleicht einfach nur so wie Wellen über uns hinwegschwappen oder wie so ein Grundrauschen da sind, ohne dass wir in der Lage sind zu sagen, mit was wir es da eigentlich genau zu tun haben. Und genau das hören wir nochmal von ihr im Original.
When I read these sociological and philosophical theories, I think that's really helpful because you feel mirrored and you feel like you get something a little bit more explained that otherwise is just like a wave that keeps like like a noise that is always on, you know, and you don't really know what it is.
Sagt Liv Strömquist über ihre neue Graphic Novel Das Orakel spricht. Erschienen ist der Band bei Avant, ins Deutsche übersetzt von Katharina Erben. 248 Seiten, kosten 25 Euro.
Wirkungstreffer. Ein Buch, das mich umgehauen hat.
Ja, hey, guten Morgen, wie geht es dir? Hat Martina Hefter ihren berührenden, autobiografisch geprägten Roman über Bedürfnisse und Sehnsüchte genannt. Für die Geschichte um eine Frau, die ihren schwerkranken Mann pflegt und sich nachts ins Internet zu sogenannten Love-Scammern flüchtet, hat Martina Hefter im Oktober den Deutschen Buchpreis bekommen.
Und wir haben sie am Tag nach der Preisverleihung gefragt, welches Buch sie wirklich mal so richtig umgehauen hat. Wir haben Martina Hefter nach ihrem Wirkungstreffer gefragt.
Das ist ein Sachbuch mit vielen Bildern, ein wissenschaftliches Sachbuch sozusagen. Die Welt, in der wir leben, das habe ich als Kind von meinem Vater bekommen. Oder mein Vater hatte sich das bei sich rumstehen und das habe ich schon angeschaut, als ich noch gar nicht lesen konnte. Da geht es um die Entstehung der Erde, die Erdgeschichte, die Dinosaurier, auch das Weltall. Und ich habe immer diese Fotos angeschaut und oder Bilder, gezeichnete Bilder meistens. Und ich fand das so spannend. Und als ich lesen konnte, habe ich die Texte dann alle gelesen. Ich glaube, ich habe das mindestens über einen Zeitraum von 5 Jahren immer wieder angeschaut. Mich hat tatsächlich so dieses ganz frühe Erdstadium fasziniert, weil ich dachte, dass es muss mal eine Zeit gegeben haben, als gar keine Menschen auf der Erde gelebt haben. Das fand ich sehr spannend, den Gedanken. Mich haben natürlich auch dann die Dinosaurier fasziniert. Ich glaube, das ist wahrscheinlich bei jedem Kind so. So große Tiere, die auf den Darstellungen sahen die Pflanzen ganz anders aus. Die waren vollkommen, ja, richtig wie aus einer Fantasiewelt. Und dann auch die Darstellung des Weltalls, des Universums, das war für mich dann auch so, dass ich mir das gar nicht vorstellen konnte. Ich wollte dann immer wissen, wo das aufhört und was man als Kind eben gerne so wissen will. Ich denke, dass ich 5 Jahre alt gewesen sein muss, weil das eben vor Schuleintritt schon war. Und es hat mich dann eine Weile begleitet.
Auch interessant, was einen mit 5 schon so alles bewegen und interessieren kann. Martina Hefter erinnert sich an ihren frühesten Wirkungstreffer, an den Band Die Welt, in der wir leben, die Naturgeschichte unserer Erde mit 100 farbigen Abbildungen. Der Band ist 1969 erschienen und geschrieben hat den Lincoln Barnett aus der Redaktion der Zeitschrift Life des amerikanischen Magazins. Leider ist das Buch nur noch antiquarisch zu bekommen, aber vielleicht wird es ja mal wieder aufgelegt für die 5-Jährigen von heute.
Allerdings. Ein Roman, der nicht ganz von dieser Welt ist, hat in diesem Jahr den Booker Prize gewonnen, einen der wichtigsten internationalen Literaturpreise überhaupt. Orbital, auf Deutsch Umlaufbahn, von Samantha Harvey. Darin erzählt die britische Schriftstellerin einen einzigen Tag im Leben von 4 Astronauten und 2 Astronautinnen, die in einer Raumstation wie der ISS durchs All schweben und die Erde umrunden. Die Booker Prize Jury hat Umlaufbahn als einen wunderschönen, wundersamen Roman beschrieben. Was ist an Umlaufbahnen so wundersam und wunderschön, Marie?
Ich muss wirklich sagen, es ist ein überirdisch schönes Buch, passend zum Thema über den wilden Garten Weltall, wie es Samantha Harvey formuliert. Und in dem es nicht wie sonst so in der Weltraumliteratur um Action, Science Fiction oder Drama geht, sondern, Achtung Wortspiel, es geht um den Alltag, also den Alltag im All.
Ah.
Erzählt aus 6 unterschiedlichen Perspektiven, die so fließend ineinander übergehen. Wir haben Roman und Anton, 2 Kosmonauten aus Russland, dann die Astronautinnen Nell aus Großbritannien und Shige aus Japan und dann noch Pietro aus Italien und Sean aus den USA. Und dieser Alltag ist wirklich streng durchgetaktet. Jeden Morgen müssen die 2 Stunden Krafttraining absolvieren, denn der fehlende Widerstand in der Schwerelosigkeit, da würde man irgendwann so ein Blob werden. Also der Körper verliert sonst komplett alle Muskelmasse. Dann werden Mikroben überwacht, es muss sich um die 40 mitreisenden Mäuse gekümmert werden, Kohl und Weizen müssen gewässert werden und das Klo repariert werden, das ständig kaputt geht. Und an dem Tag, den Samantha Harvey da beschreibt, gibt es auch noch eine außergewöhnliche Aufgabe. Da braut sich nämlich ein Taifun über den Philippinen zusammen und die auf der Raumstation, die Astronauten müssen den fotografieren und diese Daten dann natürlich den Meteorologen auf der Erde schicken, damit man Aussagen darüber treffen kann, wie hart der da jetzt und wo er auftreffen muss.
Also von diesen Tätigkeiten, ganz ehrlich, finde ich, hat das erstmal was Irdisches.
Ja, so. es ist wirklich eigentlich jetzt nicht so besonders abgefahren. Es ist ein richtig striktes Regime. Aber es passiert auch noch was Ungewöhnliches, denn diese Shie aus Japan erfährt, dass ihre Mutter irgendwo da unten auf der Erde gestorben ist. Und das zu erfahren, während man da auf so einer Raumstation schwebt, ist natürlich schon eine besondere und außergewöhnliche Situation. Aber die Hauptrolle, muss man sagen, spielen eigentlich nicht diese 6 Menschen auf dieser Raumstation, sondern das großartige fotogene Ding, wie es einer der Astronauten an einer Stelle schreibt, die Erde, die sie da einmal in 90 Minuten und 16 mal in 24 Stunden umkreisen, die sie immer, immer im Blick haben.
Es heißt ja, dass Astronauten, wenn sie diesen Blick sehen, so richtig demütig werden, dass dieser Blick so ganz besondere Gefühle auslöst, dass man eigentlich dann erst begreift, wie sehr wir diesen einzigartigen einzigartig schönen Planeten schützen müssen. Spielt dieser Blick aus der Ferne auf die Erde eben auch so eine Rolle hier im Buch?
Ja, an einer Stelle gibt es so den Gedanken, ich finde, das bringt es schön auf den Punkt, oh nein, ohne die Erde sind wir alle erledigt. Und noch interessanter der Gedanke, dass sie alle, wenn sie auf die Erde wieder zurückkehren, als Fremde zurückkehren werden, als Außerirdische. Weil das stimmt ja irgendwie. Sie werden die Erde für immer anders wahrnehmen, werden immer diesen außerirdischen Blick auf die Erde haben. Und wie sie das beschreibt, ist wirklich beeindruckend. Und man muss sagen, Samantha Harvey war selbst nie an Bord eines Raumschiffs. Man merkt dem Roman aber an, dass sie tagelang Bilder angeschaut hat, die die Raumstation ISS ja aufnimmt. Und das war während des Corona-Lockdowns. Das hatte für sie in dieser Zeit was ganz Tröstliches. Ich komme zwar nicht raus aus dem Haus, aber ich kann mich einfach ins Weltall absetzen. Und man merkt wirklich, wie viel Zeit sie damit verbracht hat. Allein wie Samantha Harvey den Anblick einzelner Inseln oder Landstriche auf der Erde beschreibt, das ist reine Poesie. Da wird der Pazifik zu einem schwarzen Loch und die Atolle darin zu rosafarbenen Lutschbonbons. Und der Blick auf diese leuchtende Kugel führt natürlich auch zu einem Nachdenken über die Erde, über die Frage, wie wir mit ihr umgehen. Und Samantha Harvey hat Philosophie studiert, das wird deutlich spürbar. Sie denkt darüber nach, wie sehr der Planet von der schier unglaublichen Kraft des menschlichen Verlangens geformt ist, schreibt sie. Die Wälder, die Pole, die Wasserspeicher, die Gletscher, die Küstenlinien. Also nimmt die Erde ganz stark wahr als geformt vom menschlichen Verlangen. Sie schreibt über die leuchtende Schönheit der Erde, über unsere Zerstörungswut. Aber sie hinterfragt auch auf sehr lustige Weise, warum wollen wir überhaupt ins Weltall als Menschen? Und Sean, der amerikanische Astronaut, sagt an einer Stelle, wer will schon Astronaut werden? Plötzlich schien mir all das so absurd, als wären Astronauten nur die Projektion all der traurigen, frustrierten Männer in Amerika.
Gut, okay, also es ist einerseits sehr poetisch, es ist dieses ja offenbar wirklich tiefgründige Nachdenken in und über die Schwerelosigkeit. Aber was ist eigentlich so mit Handlung in diesem Roman? Gibt es die auch mal irgendwann?
Die ist nur so in Spuren vorhanden. Okay. Es ist, als hätte Samantha Harvey wirklich diese Bewegung der Raumstation, dieses 16 Mal eigentlich sinnlos am Tag um die Erde kreisen und nirgendwo ankommen, auf die Form des Romans übertragen wollen. Wir bewegen uns so in Bewusstseinsschleifen der Menschen, Bewusstseinsschleifen, die ineinander verquickt sind. Und der Roman wurde wegen dieser Bewusstseinsströme und auch, weil er nur einen einzigen Tag schildert, immer verglichen mit James Joyce' Ulysses.
Ah, okay.
Und es lebt auch wirklich von den wechselnden Perspektiven der Astronauten, der verschiedenen Arten, die Erde und das All zu betrachten und dabei eine Denkbewegung zu erzeugen. Das hat was Meditatives, Schwereloses, sich darauf einzulassen. Und es erinnert mich auch manchmal an Gedichte, was sie da so schreibt. Zum Beispiel gibt es so eine Liste heiß ersehnter Dinge der Astronauten im Weltall. Ich lese die jetzt einfach mal vor. Pflaumen, Onigiri, Skifahren, wütend eine Tür zu schlagen, schmerzende Füße, Spiegeleier, das Quaken von Fröschen, Notwendigkeit eines dicken Wintermantels, Wetter.
Ah.
Und das ganze Verlangen, die ganze Sehnsucht, in diesen Worten steckt eigentlich alles drin. Es ist wirklich eine poetische und philosophische Leseexpedition. Und ein Glück, also Gesa, niemand muss Milliardär sein, niemand muss einen Flug ins All bei Elon Musks SpaceX-Mission kaufen können, denn es gibt ja dieses Buch und mit dem können wir auch schwerelos sein.
Thank God. Samantha Harvey, Umlaufbahn, aus dem Englischen von Julia Wolf. Erschienen ist das Buch bei DTV. 224 Seiten kostet 22 Euro.
Die Literaturagentinnen. Buchbehandlung. Das richtige Buch für jede Lebenslage.
Bücher können Lebensretter sein, zumindest Lebensverbesserer und uns dabei helfen, die Dinge aus anderen Blickwinkeln zu betrachten. Damit das gelingt, ist vor allem eins wichtig, dass das richtige Buch den Weg zum richtigen Menschen finden und dabei wollen wir Ihnen behilflich sein mit unserer Buchbehandlung, für die Sie sich einfach bewerben können auf radio1.de oder radio3.de und dann hoffentlich das maßgeschneiderte Buch für Ihre Lebenssituation empfohlen bekommen.
Heute hat sich unser Hörer Tim einen Termin für eine Buchbehandlung ausbedungen. Hallo Tim, herzlich willkommen.
Hallo, schönen guten Abend, hallo.
Wir fanden sehr sympathisch die Beschreibung Ihres aktuellen Gemütszustandes. Da haben Sie nämlich ein Tokotronic-Zitat verwendet. Das mochten wir sehr. Dieses Zitat lautet, es ist mir egal, aber so will ich es doch nicht haben. Für welche Lebenslage suchen Sie ein Buch?
Okay. Für eine Lebenslage, in der ein wenig Erschöpfung und vielleicht auch so ein bisschen das große Weltgeschehen überhand genommen hat. Ein bisschen betrüblich, wenn man jetzt gerade im November nach draußen blickt, aber auch generell, sobald man jede Zeitung aufschlägt, irgendwie springt es einen an und dann kommt einfach noch privat vieles dazu, was man immer so mitschleppt. Und da suche ich einfach ein Buch, das mich sowohl anspricht und richtig mitnimmt, aber gleichzeitig nicht zu sehr konfrontiert mit dem, was man ja mit der bedrohlichen oder mit der Schwierigkeit der Welt, sag ich mal. Ne? Also,
ein bisschen ja. Eskapismus darf auch sein.
Ein bisschen Eskapismus darf sein. Mhm. Ein großer Fan von George R. R. Martin. Natürlich bevor es verfilmt wurde. Song of Ice and Fire etc. Also so Science Fiction ist my guilty pleasure. Aber trotzdem bin ich eigentlich auch ein großer Fan von, so Bigger Picture, History, die großen Kopföffner bei mir waren Yuval Noah Harari, Sapiens, Guns, Germs and Steel von Jared Diamond, Dawn of Everything von Wengerow heißen die, glaube ich. Wengerow
und Gräber. Sie sehen uns auf jeden Fall jetzt schon sehr beeindruckt. Sie sind also echt
bloß nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Nein,
Sie sind auf jeden Fall ein versierter Leser und Sie sind auch Familienvater. Sie haben uns geschrieben, dass Sie zwei Söhne haben, dass Sie auch gerade auf einer Vater-Kind-Kur mit den Söhnen waren. Es gibt nämlich nicht nur Mutter-Kind-Kuren, finde ich auch mal gut an der Stelle. Ja, genau, also auch dieses Familienthema, sollte das auch eine Rolle beim Buch spielen?
Kann gerne eine Rolle spielen, aber nicht in die Richtung der Ratgeberliteratur. Genau, da wäre ich ein bisschen vorsichtiger, zurückhaltend.
Also, wir fassen zusammen. Im Grunde sucht Tim ein Buch, das ihn inspiriert, durch das er lernt, bei dem er sich weiterentwickeln kann und das auch so einen Hauch Eskapismus ruhig mitbringen darf. Ich würde sagen, wir schalten mal ein, unsere Buchbehandlerin für heute, Elvira Hahnemann. Hallo Elvira.
Hallo.
Hallo.
Hallo auch von mir.
Tim sucht ein Buch, durch das er lernt, durch das er sich weiterentwickeln kann, ohne sich zu überanstrengen. Was würdest du da verordnen?
Also ich kann gerne ein wunderbares Buch empfehlen, was sowohl politisch interessant ist, historisch interessant ist, was auch Eltern-Kind-Beziehungen betrifft, was kein Ratgeber ist. Ja, und deswegen habe ich mir jetzt so überlegt, ich weiß nicht, ob Sie Dennis Lehane kennen?
Nein, das ist mir noch nie begegnet.
Nein, das ist einer meiner tatsächlich langjährigen Lieblingsschriftsteller und er ist bekannt geworden durch so Sachen wie Mystic River und Shutter Island. Es geht immer um sehr differenzierte und psychologisch tiefgehende Charakterbeschreibungen. Und das finde ich immer so toll und das verbindet er mit hochspannenden Plots. Und sein neuester, angeblich sein letzter Roman, sagt er selber, der heißt Sekunden der Gnade, ist im Diogenes Verlag erschienen. Genau, das spielt Anfang der 70er Jahre in den USA, in Boston. Das war das Jahr, in dem es zum ersten Mal das Busing gab. Die Trennung von schwarzen Kindern soll aufgehoben werden und sie werden mit Schulbussen in bisher weiße Schulen gebracht. Aber in Boston, auch in dem irischen, von Einwanderern bewohnten Viertel, also in dem das Ganze spielt, also da regt sich ein ganz, ganz heftiger Widerstand gegen das Busing. Und vor diesem zeitpolitischen Hintergrund spielt sich dann eine echte Tragödie ab. Mary Pat, also eine Frau, deren Teenager-Tochter verschwunden ist, versucht jetzt alles, um rauszufinden, was mit ihrer Tochter geschehen ist.
Tim, jetzt hast du schon viel erfahren. Hast du denn das Gefühl, das könnte was für dich sein?
Das klingt sehr interessant und das trifft auch, also beim Eskapismus bin ich auch ein bisschen zurückgezuckt, denn einfach nur den Kopf abschalten, das liegt mir nicht. Aber hier klingt es wirklich so, als wäre es tatsächlich so mit dem anspruchsvollen Plot und psychologischer Tiefe. Das sind auch Punkte, die mich beim Krimi-Genre, oder der Mangel davon ist das, was mich beim Krimi-Genre oft abschreckt. Klingt hier aber so, als wäre das tatsächlich ein guter Krimi, wo das gegeben wäre. Und das finde ich sehr interessant. Ja.
Freut mich.
Elvira, warum glaubst du, dass das Buch so gut zu Tim passen würde, zu seiner Situation?
Ja, weil Tim zum Beispiel auch gesagt hat, dass er, das hat er jetzt gerade nochmal wiederholt, keine so Charakterschablonen, also so platte Figuren mag. Dass eben wirklich auch darauf ankommt, dass man das Innenleben sieht. Und was mich besonders an diesem Buch wirklich begeistert hat, das habe ich sonst noch nirgendwo gelesen, wie das Innenleben von einer durchschnittlichen, ganz normalen weißen Frau, die sich selbst nie als Rassistin gesehen hat, die es aber doch ist, wie er das nachvollzieht. nachvollziehbar macht. Also wie sehr der systemimmanente Rassismus auch in den nettesten Menschen steckt, das habe ich wirklich so noch nie beschrieben gesehen. Und es ist halt auch ein spannendes Buch, das kommt noch dazu.
Das schadet doch auch nicht, Tim, oder?
Ja, das passt natürlich auch immer.
Ja. Elvira Hahnemann empfiehlt Sekunden der Gnade von Dennis Lee Hain aus dem amerikanischen Englisch von Malte Krutsch. Erschienen ist der Band, haben wir gehört, bei Diogenes, 400 Seiten dick. Er kostet 26 Euro. Ganz herzlichen Dank, Elvira. Und ja, Tim, herzlichen Dank, dass Sie mitgemacht haben.
Ich habe das Dank. Dankeschön.
Ja, kommen Sie gut durch dieses Grau.
Das wünsche ich uns allen. Vielen Dank dafür. Einen
schönen
klar. Abend noch. Danke.
Tschüss. Bis bald. Tschüss.
Ja, tschüss. Schönen Abend.
Tschüss.
Die Buchbehandlung. Das richtige Buch für jede Lebenslage. Brauchen auch Sie eine Buchbehandlung? Dann sichern Sie sich Ihren Behandlungstermin auf radio1.de oder radio3.de. Autorinnen sind auch nur Leserinnen.
Die junge ostdeutsche Johanna und ihre Freundin Rosa haben sich getrennt. Johanna wirft das komplett aus der Bahn und so nimmt sie sich spontan 2 Wochen Urlaub, will Abstand von Berlin und ihrem Job als Synchronsprecherin. Sie landet an einem paradiesischen Fleckchen an der Algarve, einem Surfcamp, das Johanna Kraft und Freiheit gleichermaßen gibt. Außerdem lernt sie dort ein paar eindrucksvolle Menschen kennen und verliebt sich in gleich 2 Frauen. Aus dem geplanten 2 Wochen werden Monate, doch mit dem Einbruch des Herbstes brechen auch Johannas verdrängte Erinnerungen wieder auf. Johanna ist die fragile Heldin in Laura Naumanns Romandebüt Haus aus Wind. Die Berliner Schriftstellerin und Übersetzerin Antje Rawitsch-Strubel hat Haus aus Wind für uns gelesen.
Das klingt gerade so ein bisschen wie bei Klärchens Ballhaus. Hallo Antje, wie schön.
Ja, hallo, guten Abend.
Sag mal, in welcher Verfassung ist denn diese Johanna, als die sich zu dieser Reise nach Portugal entschließt? Wie müssen wir uns das vorstellen? Die steckt offenbar in einer ziemlichen Krise.
Allerdings, also Johanna geht es nicht gut. Sie ist im Zustand großer Verunsicherung. Sie ist im Grunde verloren in der Welt. Sie hat Selbstzweifel. Sie ist ausgestattet mit einer immensen Sehnsucht nach Nähe und Zuneigung. Also nicht nur verlassen vom geliebten Menschen, sondern hat im Grunde den Boden unter den Füßen verloren. Also ausgerechnet bei dem, was sie am besten kann, was sie gut kann, was sie macht, seit sie 11 ist, nämlich sie ist Synchronsprecherin für Film und Fernsehen. Ausgerechnet da passiert ihr im Studio ein Übergriff, also das kann man schon als sexualisierte Gewalt bezeichnen, zynischerweise von der Produzentin einer Achtsamkeits-App. Naja, und sie geht im Grunde in die Welt hinaus, um sich selbst irgendwie wiederzufinden. Also das klassische Motiv einer Road Novel, würde ich sagen.
Ja. Jetzt scheint es wesentlich zu sein. Es steht überall auf dem Cover und so weiter. Das ist eine junge Ostdeutsche, diese Johanna. Welche Rolle spielt das denn in dieser Geschichte, dieser Faktor?
Also ich glaube, es spielt schon eine wichtige Rolle, vielleicht nicht die entscheidende Rolle, aber eine große Rolle, weil es im Grunde einer der Schlüssel zum Kern von Johannas Problemen ist. Also sie ist aufgewachsen in der Nachwendezeit, hat Eltern, die vielleicht ein bisschen ein anderes Schicksal haben, als was wir so üblicherweise aus Geschichten über die Nachwendezeit kennen. Nämlich sie sind nicht Verlierer, sie haben nicht die Jobs verloren, sondern im Gegenteil, sie reiten die Welle des Kapitalismus, haben eine eigene Firma gegründet, sind rund um die Uhr im Geschäft und das Kind ist sich selbst überlassen, also eigentlich verwahrlost. Hat ein riesiges Defizit an Nähe und Zuneigung, vermisst die Mutter und ja, ist doppelt fremd. Also einerseits gegenüber den Eltern und andererseits wird sie, und das ist interessant, im Osten als Westkind wahrgenommen, weil die Eltern eben so erfolgreich sind. Das ist mal eine andere Geschichte.
Interessant. Und das spielt in der Jetztzeit?
Der Roman spielt in der Jetztzeit und dann geht es eben zurück. Dann gibt es immer so diese montierten Passagen, wo wir in Johannas Kindheit einen Einblick bekommen.
Ja, jetzt steht in der Verlagsankündigung auch so schön, dies ist ein Surferroman ohne Surferboys. Was für eine Art Surferroman ist das? Also was lernen wir vielleicht auch über Surfen, was wir so noch nicht wussten?
Naja, zunächst macht es großen Spaß, diese Szenen zu lesen, diese Surfer-Szenen. Das ist eine ganz gemischte Clique eigentlich, in die Johanna da trifft. Das sind viele so Alternative, es ist auch sehr queer. Und wir lernen dadurch einen ganz anderen Blick auf diesen Surfsport, der mit all seiner Propaganda von Freiheit und Grenzenlosigkeit und so weiter im Grunde genauso patriarchal und ja auch frauenfeindlich ist wie bei anderen Sporten, das auch oft da der Fall ist oder war. Also Männer geben den Ton an. Wir lernen vom Rapunzel, Das heißt, dass Leistungssportlerin, also wie die Surferin Luz, eine Star-Surferin in Laura Normanns Buch, gezwungen sind, mit langen, offenen Haaren ihre Wettkämpfe zu bestreiten. Ach, sonst wären sie von vornherein schlechter bewertet. Also okay. Das ist schon ein ganz neuer Blick mal auf dieses ja sehr so freiheitsliebende und coole, diese coole Sportart.
Ist ja egal, wenn sie dann zwischendurch vielleicht nichts sehen, weil sie Haare im Gesicht haben. Hauptsache, sie gut aus. Genau. Ne?
Wobei die Boys haben auch lange Haare, muss man mal sagen.
Ja, aber die nicht ganz.
Die dürfen die vielleicht mit so einem Bändchen da hinten zum
das
Pony.
Das ist echt krass.
Pferdeschwanz.
Was besonders ist an dem Buch, da sind immer wieder längere Dialoge auf Englisch eingearbeitet. Was haben die denn für eine Funktion? Ist das beim Lesen nicht irgendwie kryptisch, unverständlich?
Nee, also dieser Roman, finde ich, ist überhaupt nicht unverständlich. Es ist natürlich eine radikale Entscheidung, Dialoge ins Englische zu stellen. Mir leuchtet sie total ein und witzigerweise ist sie ja eigentlich auch unglaublich realistisch. Also es hat einen Verfremdungseffekt, ja, aber wenn man sich mal überlegt, wenn wir im Urlaub sind, reden wir alle dieses Dinglish, also dieses simple Englisch und das sprechen die hier eben auch. Und ja, es ist ein relativ einfaches Englisch. Ich nehme an, mit Schulkenntnissen kommt man da schon ganz gut zurecht und ansonsten erschließt sich das ein oder andere Wort vielleicht aus dem Kontext. Mhm. Das Interessante dabei ist, dass es natürlich ein interessantes, es ist ein tolles Stilmittel. Also dadurch gewinnt der Text nochmal eine ganz andere Geschwindigkeit, hat eine ganz eigene Dynamik und kriegt auch nochmal so einen Witz in diese Dialoge. Das finde ich toll.
Ja, jetzt ist Haus aus Wind der erste Roman von Laura Naumann. Was würdest du sagen, zeichnet sie denn ansonsten so als Autorin aus? Also wie lässt sich ihr Stil vielleicht beschreiben?
Also als ich angefangen habe zu lesen, war ich sofort von diesem lässigen Ton begeistert. Also es ist ein lässiger Ton, ein ironischer Erzählton zum Teil, was aber nicht heißt, dass sie nicht auch berührend und einfühlsam erzählt. Also gerade wenn es um ihre Figuren geht, die sie uns ziemlich lebendig vor Augen führt. Man merkt, dass sie vom Theater kommt. Sie kann einfach, also diese Dialoge sind einfach großartig. Und sie hat so eine Beiläufigkeit im Erzählen. Also alle diese großen, wichtigen Themen, die wir angesprochen haben, also das vernachlässigte Kind, sexualisierte Gewalt, Sexismus im Sport, das sind natürlich Riesenthemen, aber sie macht das auf so eine beiläufige Weise, dass das Problem oder die Wunde oder der Schmerz, der da auch zur Sprache kommt, mich aber nicht runterzieht, sondern da gibt es eben so eine feine Ironie und manchmal auch eine große Komik. Und das macht eigentlich diesen Stil aus und auch sehr besonders.
Wenn man dich jetzt bitten würde, ein lässig-ironisches Kurzurteil fürs Buchcover mal dir zu erdenken, wie würde das lauten?
Ein lässig-ironisches Kurzurteil. Also dann würde ich sagen, Haus aus Wind rollt wie eine Welle auf mich zu, saugt mich ein, hebt mich hoch und wirft mich um.
Wow.
Das ist nicht ironisch, sondern echt.
Ja.
Noch besser haben. Unsere lesende Autorin Antje Rabig-Strubel über den Debütroman Haus aus Wind von Laura Naumann. Erschienen ist der Band bei S. Fischer, hat 336 Seiten, kostet 25 Euro. Ganz, ganz herzlichen Dank, Antje.
Ja, sehr gerne.
Tschüss. Und wir fahren jetzt alle nach Portugal surfen.
Ja,
also ich bin bereit.
Vielleicht nicht im Winter, aber
vielleicht nicht. Tschüss.
Okay.
Bye, bye.
Tschüss. Ciao.
Das ist mal ein Titel, der auf jeden Fall hängen bleibt. Das habe ich gedacht, als ich das erste Mal auf den Cover dieses Romans geschaut habe, wenn nachts die Kampfhunde spazieren gehen. Vor allem, weil der Untertitel gefühlt überhaupt nicht dazu passt. Roman über Mütter und Töchter. Okay, geschrieben hat diesen Roman über Kampfhunde, Mütter und Töchter Anna Brüggemann, die meisten von Ihnen bestimmt kennen als Schauspielerin aus Kinofilmen wie Berlin am Meer oder Dreizimmer Küche Bad oder auch aus diversen Fernsehkrimis.
Ja, Anna Brüggemann ist extrem vielseitig. Sie schreibt Drehbücher, zum Beispiel für den Film Kreuzweg, für den sie zusammen mit ihrem Bruder Dietrich Brüggemann sogar den Silbernen Bären bei der Berlinale gewonnen hat. Damit nicht genug. Inzwischen gibt es noch ein drittes Standbein in Anna Brüggemanns Leben. 2021 erschien ihr Romandebüt, Trennungsroman. Und diesen Herbst ist jetzt eben ihr zweiter Roman herausgekommen, eben, wenn nachts die Kampfhunde spazieren gehen. Wirklich toller Titel.
Und unsere Literaturagentin Anne-Dore Krohn, die hat sich mit Anna Brüggemann verabredet und mit ihr über ihr zweites Buch gesprochen. In ihrem ersten Roman hat Anna Brüggemann über die Stadien einer Trennung geschrieben. Was hat sie sich denn jetzt vorgenommen?
Ja, jetzt geht es um das Verhältnis von Müttern und Töchtern, also ein ganz weites Feld. Die Idee dazu kam Anna Brüggemann schon beim Schreiben des ersten Romans, als sie im Endspurt war von Trennungsroman. Da hatte sie plötzlich drei Frauen vor Augen. Regina, die Mutter und ihre Töchter Antonia und Wanda. Und Anna Brüggemann erzählt in diesem Roman davon, wie das Verhältnis zur Mutter das Leben prägen kann. Deswegen auch der Untertitel Roman über Mütter und Töchter. Dieser Titel springt einem natürlich sofort ins Auge, wenn nachts die Kampfhunde spazieren gehen. Das macht neugierig. Und ich habe Anna Brüggemann diese Woche in ihrem Arbeitszimmer besucht, da, wo sie ihre Romane schreibt, und sie gefragt, wie sie eigentlich auf diesen einprägsamen Titel gekommen ist.
Ich dachte, dass quasi das Unbewusste ist die Nacht und dass die negativen Gedanken, die zwischen Müttern und Töchtern so hin und her fließen, sind halt die Kampfhunde. Weil ich finde, oft ist das Verhältnis dann doch sehr bissig, aber oft ist es vordergründig nett. Man geht shoppen zusammen oder man trinkt zusammen Kaffee und man schafft es nicht, diesen Konkurrenzkampf zu benennen, sondern man liegt dann nachts im Bett und denkt, hätte ich mal das und das gesagt. Oder man schickt plötzlich eine Spitze im Gespräch rüber, die eigentlich, finde ich, fast aus dem Bauch kommt, aus dem Unbewussten eben. Und deswegen dieser Titel.
Ja, und diese komplizierten Beziehungsebenen zwischen Müttern und Töchtern, die analysiert und seziert Anna Brüggemann in diesem Roman hochpräzise, sehr einfühlsam und beeindruckend detailliert. Das hat mich schon in ihrem ersten Roman begeistert, wie tief diese Autorin in diese Figuren und Situationen hineingeht. Man hat wirklich den Eindruck, diese Autorin kennt ihre Leute sehr genau.
Und was macht das Verhältnis dieser Mutter mit ihren Töchtern so kompliziert?
Ja, Regina ist ungeheuer perfektionistisch. Also sie stellt hohe Ansprüche an sich selbst und an ihre Töchter. Sie ist selbst eine Getriebene. Sie bedauert zum Beispiel, dass sie ihre Dissertation nicht fertig geschrieben hat. Und die beiden Töchter Wanda und Antonia gehen sehr verschieden mit diesem Druck um. Also die eine übernimmt diese große Selbstdisziplin und den Eifer und die andere entzieht sich dem eher. Ja, wir begleiten diese Familie über mehrere Jahrzehnte. Der Roman ist in drei Teile geteilt. Er setzt ein im Jahr 1998. Da sind die Töchter gerade am Ende ihrer Schulzeit. Dann geht es ins Jahr 2010. Da hat eine der Töchter bereits eine eigene Tochter. Und der letzte Teil spielt 2019, 2020, als es gerade mit Corona losgeht. Anna Brüggemann erzählt also fast bis in die Gegenwart hinein. Und durch diese Zeitsprünge wird das Buch zu einem richtigen Entwicklungsroman, weil wir die Frauen über mehrere Jahrzehnte verfolgen. Man lernt die richtig kennen und das fand ich sehr besonders. Und ich habe Anna Brüggemann gefragt, inwiefern es da eigentlich Überschneidungen gibt in ihren verschiedenen Jobs. Also als Schauspielerin, als Drehbuchschreiberin und als Romanautorin hat sie ja mit Charakteren zu tun.
Und es ist ja immer eine Mischung aus, man muss sich ganz empathisch einfühlen und trotzdem muss man irgendwie von oben gucken, wie man es gestaltet. Bei der Schauspielerei ist es nochmal schwieriger, weil da gibt es auch diesen Moment, wo man komplett loslässt oder loslassen muss, wenn es gut läuft. Und beim Drehbuchschreiben, finde ich, ist die Dramaturgie nochmal wichtiger. Aber im Sinne von Einfühlen und Analysieren in einem gibt es natürlich Überschneidungen.
Also ich habe lange kein Buch mehr gelesen, in dem die Figuren so lebendig werden. Autofiktional ist das übrigens nicht. In ihrem Arbeitszimmer, da gibt es einen Schreibtisch vor dem Fenster und ein Stehpult. Und an dem Stehpult, das hat sie mir erzählt, entwirft sie die Biografien, und zwar mit der Hand. Und optisch lehnen sich ihre Figuren oft an Menschen an, die sie flüchtig kennt. Und dann fantasiert sie die Charaktere sozusagen hinein. Und erst wenn das ausgearbeitet ist, dann setzt sie sich an den Tisch mit Ausblick in einen Berliner Hinterhof und fängt an zu schreiben.
Mhm. Würdest du denn sagen, das Buch hinterlässt einem ja auch vielleicht mit so ein bisschen Hoffnung, also ohne dass du jetzt zu sehr spoilerst, aber können diese Töchter irgendwann etwas entspannter mit ihrer Mutter umgehen?
Ja, also das ist eine Frage, die die ganze Zeit mitschwingt. Wie kann man sich befreien? Wie kann man selbst die Fehler vermeiden, die die eigenen Eltern gemacht haben? Und jeder macht natürlich Fehler. Das ist nicht zu vermeiden. Gut gemeint ist eben nicht immer gut gemacht. Und beide Töchter versuchen es irgendwie besser zu machen. Die erziehen ihre Kinder bewusst anders, als sie es selbst erlebt haben. Besonders Antonia, die alleinerziehende Mutter, die hat eine Tochter, Celina, und der schenkt sie mehr Direktheit. Und ich sage jetzt bewusst, der schenkt sie mehr Direktheit. Sie gibt eigene Fehler zu, sie spricht sehr offen und ehrlich mit diesem Kind. Und dieses Mädchen steht wie eine Hoffnungsträgerin für eine andere Generation, die nicht mehr so mitmacht bei diesem Höher, Schneller, Weiter. Und vielleicht noch wichtig dazu zu sagen, dieser Roman ist zwar ein Roman über Mütter und Töchter, Und die Männer, die hier auftauchen, die haben wirklich nur Nebenrollen. Aber auch für Männer kann dieser Roman eine erhellende Lektüre sein.
Also ich dachte, es ist eigentlich ein Roman für Frauen. Und jetzt habe ich aber tatsächlich schon Feedback von Männern bekommen, die es total gern gelesen haben. Und da dachte ich, ja, warum auch nicht? Oder mir hat zum Beispiel auch ein Buchhändler geschrieben, endlich versteht er seine Schwestern. Und das hat mich total gefreut. Also deswegen glaube ich, vielleicht ist es dann doch nicht nur ein Frauenroman.
Anna Brüggemann war das. Unsere Literaturagentin Anne-Dore Krohn hat sie in ihrem Berliner Arbeitszimmer getroffen mit Blick auf einen Berliner Hinterhof. Offenbar ein sehr inspirierender Ausblick und mit ihr über ihren neuen Roman gesprochen. Wenn nachts die Kampfhunde spazieren gehen, Roman über Mütter und Töchter, ist im Ullstein Verlag erschienen. 384 Seiten, kosten 22,99 €.
Favorit Buch.
Unser Favoritbuch ist in dieser Woche das Buch Anderswo vom Schauspieler Keanu Reeves und China Mieville. Das ist eine Geschichte, die sich bewegt zwischen Fantasy und Science Fiction rund um einen 80.000 Jahre alten Krieger, der Schmerz empfinden kann und stirbt, dann aber immer wieder aufersteht, aus dem Ei neu herausschlüpft. Und inspiriert ist dieser ganze Roman von der erfolgreichen Comicreihe von Keanu Reeves von Berserker.
Und im Roman trägt er die unterschiedlichsten Namen. Unute, Kind des Blitzes, sogar als Tod wird er bezeichnet. Im Roman wird er Bee, kurz eben für Berserker. In einer Welt nahe an unserer Realität lässt sich Bee auf ein Angebot einer geheimen Einheit des US-Militärs ein. Die verspricht ihm dabei zu helfen, das Rätsel seiner Unsterblichkeit zu lösen, denn tja, der wünscht sich eigentlich nur eins, sterben zu können.
Und wir hören jetzt eine Szene aus dem Hörbuch. Wir befinden uns in einer Zeit, die unserer Gegenwart ziemlich ähnlich ist. Und dieser 80.000 Jahre alte Krieger Bee arbeitet eben mit dem US-Geheimdienst zusammen. Sein Vorgesetzter bei dieser geheimen Spezialeinheit ist Kiva, ein Militär, der mit ihm zusammentrifft am Ort eines Massakers voller Leichen und dort nach Bee sucht und ihn auch findet. Es liest Oliver Siebeck.
So kann das nicht weitergehen, Junge, sagte Kiva. Du weißt, wie die Sache läuft. Sobald wir einmal durch sind, heißt es Finger weg, egal ob wir aufgeräumt haben oder nicht. Rein, raus, keine Spuren. Nichts, womit sich jemand identifizieren ließe. Alle Hinweise werden aus den Datenbanken gelöscht. Keine Fingerabdrücke, das Enzym wird versprüht, keine Gesichter. Er deutete auf den Haufen von Kadavern. Wir oder sie. Was, wenn jemand einen wie dich hier rumlaufen sieht? Das können wir nicht riskieren. Oder dich, sagte Bee. Du bist schließlich auch hier, stimmt's? Du hast mir keine Wahl gelassen. Ich bin nur hier, um dir die Leviten zu lesen. Bee stand auf und verließ den Lichtkreis. Kiva, sagte er, wie viele aus unserer Einheit geben mir Befehle? Er klang nicht wütend. Sie wissen, dass ich sie nur befolge, wenn ich es will. Was bedeutet, dass ich sie genau genommen überhaupt nicht befolge und es demnach auch keine Befehle sind. Sie wissen, du weißt, dass das, worum es ihnen geht, mir egal ist. Wir arbeiten aus Pragmatismus zusammen und das ist in Ordnung. Aber ich verstehe nicht, warum sie trotz alledem diese Scharade aufführen, warum sie mir Befehle erteilen, warum sie dich schicken, damit du mich pro forma zurückpfeifst. Kiva zuckte mit den Schultern. Ich habe echt keine Ahnung. Lieber haben Sie Regeln, die mir egal sind, sagte Bee, und die ich breche, als überhaupt keine zu haben. Ich schätze, Ungehorsam ist nicht so schlimm wie Unabhängigkeit. Wie gesagt, erwiderte Kiva, ich habe keine Ahnung. Sie sagen mir, geh Bee sagen, dass er das nicht wieder machen soll, und im Gegensatz zu dir tue ich, was man mir sagt. Und jetzt bin ich hier. Befehl befolgt. Und jetzt? Fragte Bee. Kiva schürzte die Lippen. Keine Ahnung, sagte er. Ich dachte, du kannst vielleicht ein bisschen Gesellschaft brauchen. Bee schürzte ebenfalls die Lippen. Da bin ich mir nicht sicher, sagte er, ob ich welche brauchen kann. Nun, sagte Kiva, wie gesagt, jetzt bin ich hier und ich lese dir die Leviten. Er wedelte mit dem Finger. Ich werde berichten, dass Einheit UNO-T sich einmal mehr weigert, das Protokoll zu befolgen. Mach das. Bleib locker, sagte Kiva. Er stand auf und klopfte Bee leicht auf die Schulter. Bee beachtete ihn kaum. Er hörte nur zu, wie Kiva sich entfernte. Wieder allein legte Bee seine Hand über das Licht der Taschenlampe. Es wurde dunkel im Raum und seine Hand leuchtete.
Ein Ausschnitt aus Das Buch Anderswo von Keanu Reeves und China Mierville. Erschienen als Hörbuch von wirklich vielen unterschiedlichen hochkarätigen Sprechern, unter anderem dabei Oliver Siebeck, Sascha Rotermund, Frederik Böhle, Sabine Arnold, Frank Arnold, Johanna Zehn, Nerbei, Sabine, die hatten wir, Nicolas Atayo ist noch zu nennen, erschienen bei Hörbuch Hamburg. Die Laufzeit sind 853 Minuten, der Preis 29,95.
Und in der nächsten Woche, am Sonntag, wenn Sie wieder die Literaturagenten hören, hören Sie ein Interview mit Keanu Reeves und China Mierville. Wir hoffen, dass wir Sie da wieder hören und sagen Tschüss für heute.
Machen Sie es gut, schönen Abend.